oder ich sag beim Reisen, es geht gar nicht so sehr darum, wo man ist. Es geht vielmehr darum, was man erlebt und mit welchen Leuten man das diese Momente teilt. Köln ist jetzt vielleicht nicht der aufregendste Ort, aber hier habe ich mit den Menschen, glaube ich, schon einfach die schönsten Momente so verbracht. So, das kriegst du nirgendwo anders. So.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Heute habe ich Besuch von einem Musiker, den in Köln alle kennen dürften. Vielleicht nicht seinen Namen, aber ihn und sein Klavier, das er erfreulich oft in die Ehrenstraße oder auch vors FC-Stadion rollt, um darauf mitreißend spontane Open-Air-Konzerte zu spielen. Er ist der Kölner Mann mit dem Klavier, namentlich bekannt auch als Stadtgeklimper oder Thelonious Herrmann. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann.
Du hast dein Klavier ja tollerweise sogar mitgebracht zum Verlag. Du hast es vorhin vor dem Verlagsgebäude aufgebaut und ein bisschen drauf gespielt. Aber leider hätte dieses Klavier, glaube ich, kaum ins Podcast-Studio hier noch gepasst. Ne? Ich habe das zumindest, ich gucke mich gerade um, es wäre mit Ach und Krach gegangen. Ne?
Ja, alles geht, aber das wäre schon ziemlich knapp geworden.
Das wäre schon, ja, schade. Ich hatte gehofft, du könntest so zum Intro so ein paar kleine Klimperperlen spielen, aber das müssen wir uns jetzt einfach dazu denken. Was wiegt denn so ein Klavier eigentlich? Ich habe dich ja eben gesehen, wie du es so rein und sozusagen in deinen Bus und wieder runtergerollt hast. Das ist ordentlich schwer, oder?
Genau, also ich habe tatsächlich ein akustisches Klavier und das fängt, also ich glaube, so akustische Klaviere gehen so ab 80, 90 Kilo bis 250. Ich schätze meins, ich habe es nie auf die Waage gestellt, liegt so bei 150 Kilo.
Also das könnte dich auch irgendwie erdrücken, wenn du nicht aufpasst.
Oh ja, mir ist das fast mal in ein Taxi gefahren und also ich habe das so gezogen und war so ein bisschen verträumt unterwegs und plötzlich ist mir die Greifstange aus der Hand gefallen und volle Kanne Richtung Taxi gefahren und kurz davor umgekippt und da war ich wirklich froh drum, weil das Taxi wäre teurer gewesen.
Aber das Klavier war dann im Eimer?
Das Klavier, ja, also das war mein altes, das hat dann noch ein bisschen paar weitere Konzerte erlebt, aber nach Wüste in Marokko und minus gerade in der Schweiz hat das so viel durchmachen müssen, also das hat nicht so eine lange Lebensdauer gehabt.
Das heißt, du bist jetzt bei Klavier 2, nur kann man ja sagen, nach so vielen Jahren und so vielen Reisen, oder hast du schon mehrere Klaviere?
Ja, dazu muss man sagen, ich bin ein bisschen Klavierfanatiker. Ich habe, glaube ich, so um die 15 Klaviere. Also und ich sammle da immer mal welche und werde dann wieder welche los an Freunde, Schüler, da stehen dann überall welche. Und genau, deshalb, ich habe jetzt ein neues aus Holland für die Straße geholt, weil das eine sehr schöne und spezielle Form hat. Mein altes hätte auch noch weiter funktionieren können und das habe ich auch manchmal im Einsatz, je nach Anlass.
Also jedes darf, mein Piano. Jedes darf mal mit, ja?
Jedes darf mal mit.
Damit sich keins benachteiligt fühlt.
So sieht's aus.
Okay. Das verstimmt sich ja vermutlich total oft auch durch den Transport. Bist du dein eigener Klavierstimmer und Reparateur oder gehören dann schiefe Töne zwischendurch auch mal dazu?
Schiefe Töne gehören auf jeden Fall auch dazu, also weil da hat man keine wirkliche Chance. Ich kann so drei Saiten, hat ja immer einen Ton und so die kriege ich zu einem Ton zusammen, aber dass das in sich wirklich schön gestimmt ist, das müssen schon die Profis machen. Da habe ich mal mit einem Typ bei Steinway gesprochen und der meinte, er hat so nach 10 Jahren das Gefühl gehabt, dass er das erste Mal richtig ein Klavier gestimmt hat und dementsprechend, ja, halte ich mich dafür auch nicht geeignet genug.
Und das ist halt schon auch eine Ausbildung zurecht, ne?
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schöner Beruf, ja.
Das heißt aber, wenn man so oft wie du unterwegs ist, deine Babys müssen dann schon alle 2 Monate mal zum Doktor, oder?
Ja, also es kommt durchaus vor. Ich hatte mal in Madrid die Situation, dass ich spreche wirklich super schlecht Spanisch und war dann aber in Madrid und wollte spielen und die Tour hat gerade erst angefangen quasi. Und mein Klavier ist nicht mehr spielfähig gewesen und dann musste ich da irgendwie zum Klavierdoktor und habe mit Händen und Füßen das Ding dann wieder fit bekommen. Aber also ja, da gibt es immer wieder was zu tun.
Bevor wir in den Podcast richtig einsteigen, würde ich gerne auch allen Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, eine Chance geben, dich kennenzulernen. Wer und was ist Stadtgeklimper alias Thelonious Herrmann? Vielleicht in 2, 3 Sätzen. Ich ergänze dann noch und dann steigen wir richtig ein.
Ja, ich habe immer gesagt, wer sein Klavier liebt, der schiebt. Und so ist das irgendwie alles entstanden. Ich habe mit 16 das erste Mal in der Südstadt, ich bin in der Kölner Südstadt aufgewachsen und habe dort das erste Mal mit meinem Vater dann an so einem Gestell gearbeitet. Wir haben aus dem Keller irgendwelche alten Bretter genommen und versucht, dieses Klavier mobil zu machen. Und das war dann erst auch super schräg am Anfang und darum ging es aber nicht. Hauptsache, damit konnte ich dann auf die Severinstraße ziehen und da habe ich dann angefangen. Und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich hatte davor Apothekendienst gemacht und das war mein Job. Und dann habe ich plötzlich angefangen, Klavier zu spielen und den Leuten hat super gefallen. Ich war am Anfang halt erstmal total nervös und unsicher, ob das überhaupt klappt und jetzt noch einen Hut hinstellen und dafür Geld verlangen und so. Und so ist das dann aber letztendlich entstanden. Ich hatte Spaß, die Leute hatten Spaß und seitdem ist das irgendwie jetzt immer mehr zu meinem Job geworden, ohne dass ich das wollte. Und
Wann du dann von der Severinstraße irgendwann mal auf die Ehrenstraße gezogen bist, wo man dich jetzt die letzten Jahre vor allen Dingen gesehen hat und was dazwischen geschah, darüber sprechen wir, glaube ich, gleich. Nur für den Kontext, also du hast mit 16 angefangen auf der Severinstraße, jetzt bist du 26 Jahre alt, du studierst mittlerweile an der Kölner Musikhochschule. Und du rollst dann wirklich einen Teppich einfach auf der Straße aus, stellst dein Klavier dahin und du hast das ja bislang nicht nur in Köln gemacht, sondern du bist mit deinem Klavier auch schon in mehr als 30 verschiedene Länder gereist, um dort aufzutreten. Madrid haben wir gerade schon gehört und auch darüber möchte ich natürlich unbedingt mit dir sprechen. Ich frage dich ja schon seit Monaten an, ob du in den Podcast kommst. Wir hatten immer irgendwelche Zeitprobleme und jetzt kommst du ausgerechnet zu einem Zeitpunkt der Krise. Ich zitiere mal eine der Schlagzeilen der vergangenen Tage. Stadtgeklimper zieht sich aus Köln zurück. Mit anderen Worten, deine Straßenkonzerte in Köln, obwohl du ja in Köln wirklich zum Inventar jetzt mittlerweile gehörst, die haben ein Ende und Grund dafür ist die Stadtverwaltung, mit der du überkreuzt liegst. Worum geht's denn in diesem Streit?
Ja, es geht, glaube ich, für mich gerade erstmal darum, einfach Streit aus dem Weg zu gehen. Also, weil ich möchte eigentlich gar keinen Streit. Ich möchte schöne Momente mit Leuten schaffen und dafür ist Köln einfach die schönste Stadt so und das Ordnungsamt funkt da immer wieder dazwischen und das verstehe ich auch oder ich muss da an dieser Stelle sagen, dass ich mich da manchmal nicht zu 100% an die Regeln der Stadt halte. Das sind 30 Minuten, darf man spielen, immer von voll bis halb und dann muss man von halb bis voll eine Pause machen.
Und dann etwas weiter entfernt wieder anfangen zu spielen. Ne?
Ganz genau.
Also nicht am gleichen Ort.
Genau, da muss man theoretisch 300 Meter weiterziehen. Da kommt jetzt keiner vom Ordnungsamt mit dem Zollstock so. Aber es geht einfach darum, dass man die Anwohner da respektiert und die Geschäfte, dass wenn man da jetzt 3 Stunden denselben Song spielt, das geht natürlich jedem tierisch auf die Nerven.
Das sind die offiziellen Regeln für Straßenmusiker in Köln.
Genau, das steht so in der Stadtverordnung. Und das Problem ist, dass das Ordnungsamt, dass ich selbst auf der Wiese vom Stadion, wo ich da gespielt habe, vorm Spiel, habe ich auch Stress bekommen. Und da ist wirklich weit und breit nie irgendwer, den man damit stören könnte. Da stehen einfach ein Haufen Leute, singen Lieder, haben Spaß. Und das ist einfach, finde ich, so dieses Deutsche, was da manchmal zu sehr rauskommt. So, es gibt diese Regeln, man muss sie auf Teufel komm raus durchsetzen. Und man sieht nicht diesen Moment oder dass eigentlich nur Schönes da gerade passiert. Und ja, ich bin es einfach leid, da jetzt vom Ordnungsamt immer wieder Strafen zu kriegen. Das staffelt sich. Ich bin da jetzt quasi mehrfach Straftäter. Am Anfang musste ich Strafen von 35 € zahlen. Mittlerweile sind es 150. Und langsam habe ich da einfach die Schnauze voll, weil andere Städte sind auch super zum Spielen. Die freuen sich über mich und da sind die Regeln lockerer. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, erstmal Köln in den Rücken zu kehren und diesem Streit ein bisschen Ruhe zu geben und dem aus dem Weg zu gehen.
Okay, vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter aufdröseln. Also es gibt diese Regeln für Straßenmusik, die gibt es ja eigentlich auch schon immer, muss man sagen. Das heißt, vor 10 Jahren, als du auf der Severinstraße gespielt hast, hast du offenbar noch keinen Ärger bekommen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen nachzeichnen, seit wann du irgendwie denkst, das Ordnungsamt wird entweder strenger oder ich schlage mehr über die Stränge. Du hast ja eben auch schon zugegeben, dass du dann manchmal auch sozusagen im Flow der Musik und mit den Menschen, die um dich herumstehen, irgendwie überziehst, weil es gerade ein schöner Moment ist und dann kommt eben das Ordnungsamt. Also zeichne doch mal nach, sozusagen, seit wann du überhaupt diese Probleme hast.
Genau, also das Ordnungsamt kümmert sich ja vor allen Dingen um die Bereiche, die in der Innenstadt sind, sage ich mal, in der Südstadt. Da kontrolliert kein Ordnungsamt regelmäßig, ob da Straßenmusiker sind. da geht das immer nach Beschwerde, wenn jemand anruft oder sonst was, dann kommen die an. Es gibt also in der Innenstadt einen Bereich, wo das Ordnungsamt patrouilliert und das habe ich über die Jahre irgendwann so ein bisschen halt herausgefunden, wo sie langlaufen und habe aber auch für mich gemerkt, dass die Innenstadt, also so Schildergasse, Hohe Straße, also Hohe Straße ist nochmal ein eigenes Kapitel, aber dass es einfach sehr hektische, stressige Einkaufsstraßen sind, wo man eigentlich dem Ordnungsamt sowieso, also mit denen, das Problem in diesen Zonen ist, dass du sehr viele Musiker auf sehr engem Raum hast, die dann noch um sehr wenige Plätze kämpfen müssen, jeweils 30 Minuten nur spielen dürfen, sprich, es gibt dann Bands, die stellen sich da einfach schon direkt, nachdem sie gespielt haben, an den nächsten Spot, da warten dann drei Leute von denen, dann willst du da mit dem Klavier ankommen, hast keine Chance, weil die stehen schon da und dann führt das unter Konkurrenzkampf quasi unter den Musikern. Also das sind alles so Sachen, die versteht man natürlich nicht als Stadtverwaltung oder das sieht man nicht, aber das ist schon dann auch ein hoher Konkurrenzkampf und den wollen wir unter Musikern eigentlich nicht, weil wir respektieren uns im besten Fall. Es gibt solche und solche natürlich. Aber ich habe dann für mich irgendwann herausgefunden oder gesagt, die Ehrenstraße ist mein Gebiet so ein bisschen, dass da ja schafft man es halt ruhige, schöne Momente aufzubauen. Und dann wurde die Ehrenstraße auch noch autofrei und das war wirklich...
Was ja eigentlich schön ist.
Total schön. Und das war wirklich nochmal wie so ein ganz neues Leben auf der Ehrenstraße. Und also seitdem ist es wirklich einfach nur mega, mega schön geworden da und... Das merken die Geschäfte und wir sind da echt eine gute Synergie, die Anwohner. Ich kenne die Kinder seit 7 Jahren, haben sie mich schon das erste Mal da irgendwo in Köln spielen sehen und die kommen jedes Mal vorbei, schmeißen mir wieder was rein, grüßen mich, wir quatschen immer ein bisschen. Also ich habe mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen da einfach einen super schönen, engen, netten Kontakt und mir ist klar, dass wenn Sachen langfristig funktionieren sollen, dann müssen sie für alle immer gut laufen und ja, deshalb habe ich oder deshalb ja respektiere ich die Anwohner da und die Geschäfte und verstehe natürlich, dass es diese Regeln auch vom Ordnungsamt geben muss. So. Und ist auch super wichtig und gut, dass sie umgesetzt werden, weil sonst sähe es in Köln auch ganz anders aus. Also es ist immer leicht, auch gegen das Ordnungsamt zu meckern, aber ohne die sähe es hier wirklich anders aus.
Wann hast du denn dein erstes Bußgeld irgendwie bekommen? Also ist das jetzt was sich jetzt einfach in den vergangenen wenigen Monaten jetzt irgendwie eskaliert ist oder... Zieht sich das schon ein bisschen länger hin?
Ich weiß gar nicht genau, wann ich mein erstes Bußgeld bekommen habe. Und ich habe auch am Anfang immer ja versucht, sehr eng mit der Stadt zusammenzuarbeiten und zu sagen, also ich habe bei Events bei der Stadt gespielt, ich habe bei einer Werbekampagne für die Stadt mitgemacht und einfach auch versucht, eben so als Stadtpianist aufzutreten und da einen guten Kontakt zu pflegen. Und habe dann aber gleichzeitig, also die wollten mich auf der einen Seite immer buchen, auf der anderen Seite habe ich diese Knollen reingedrückt bekommen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen, also ja, ein bisschen ambivalent. Und das hat sich halt jetzt immer weiter zugespitzt mit Knollen. Und ich bin es einfach leid, dann zu sagen, also ich gebe mir so viel Mühe oder so viel Arbeit da, jedes Mal das Klavier aufzubauen, hinzustellen, mit den Leuten da. Also das ist schon auch wirklich... ja, es macht einfach keinen Spaß, wenn man dann noch gegen ein Ordnungsamt arbeiten muss, sage ich mal. Ich war dann immer mit der Einstellung, ich mache einfach weiter, weil ich habe durch die Kölner Community einfach so ein Backup erhalten, dass ich da die Strafen bezahlt bekommen habe und da mir eigentlich nie einen Kopf drum machen musste. Und dafür möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das hat mir sehr viel Kraft gegeben oder auch erst den Mut gegeben zu sagen, ey, ich kann da mal ein bisschen aufmüpfig werden dem Ordnungsamt gegenüber, ich muss mir nicht alles gefallen lassen und gleichzeitig, ja, bin ich jetzt an einem Punkt, also oder ich habe dann immer gesagt, so zur Not setze ich eine Nacht im Knast und ja, ich werde weiterspielen, Musik ist nicht kriminell und das, was wir machen, ist, man muss auch mal ein bisschen rebellisch sein. Und gleichzeitig merke ich so, ich will gar nicht so viel Kraft in die ja Vermeidung oder in negative Energien stecken und da jetzt einen Streit anzetteln und sowas. Ich will dem gerade einfach aus dem Weg gehen und dann sagen, gut, woanders ist es einfacher, dann will ich jetzt gerade erstmal den einfacheren Weg so.
Das wollen wir jetzt alle nicht hoffen, dass es dazu kommt, dass du ins Gefängnis kommst. Ich musste da auch vorhin kurz drüber nachdenken, weil bei Schwarzfahrern ist das ja ähnlich. Also du kannst einmal Schwarzfahren, 2, 3, 4, 5 Mal, aber irgendwann mal, wenn du eben eine ganze Latte an diesen Strafzetteln sammelst, kann es ja tatsächlich dazu kommen, weil man dann eben von einem bösartigen Vorsatz oder Ähnliches ausgeht. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, man muss nochmal diese Vorgeschichte erzählen. Also du hast tatsächlich dann, als du die Bußgelder bekommen hast, hast du die bei Instagram öffentlich gemacht. Und die Community, bei der du dich gerade bedankst, die haben tatsächlich Geld gespendet, damit du diese Strafzettel halt bezahlen konntest. Aber auch das ist natürlich ein Prinzip, was man jetzt nicht ins Unendliche ausdehnen kann. Das ist dann halt auch klar geworden.
Also, ja, ich glaube, wir würden den Kampf schon gewinnen. So. Also da ist wirklich 5-mal mehr reingekommen, als die Strafe dann im Endeffekt war. Und ich habe da jetzt erstmal einen Puffer. Ich habe das alles zur Seite gelegt und gesagt, zukünftige Strafen werden davon bezahlt.
Warum ist es keine Option, einfach zu sagen, ich halte mich an die Regeln und wechsle alle 30 Minuten? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also du hast vorhin den Kampf auf der Ruhestraße beschrieben, wo das einfach nicht so einfach möglich ist zu wechseln, weil dann stehen da schon 3 andere Leute, die spielen wollen. Aber das wäre ja einfach eine Möglichkeit zu sagen, ich halte mich an die Regeln, wie mutmaßlich viele andere auch.
Ich bin halt mit dem Klavier unterwegs und bis ich das Ding aufgebaut habe, bis ich da mal einen Platz habe, bis ich den Teppich aufgebaut habe, es ist einfach viel Arbeit und dann... Ich spiele meistens so 40, 45 Minuten, denke ich, und dann ziehe ich immer weiter. So. Und es geht auch nach einer halben Stunde zu wechseln. Das Ding ist, wie gesagt, der Transport ist dann immer so ein bisschen, lohnt sich nicht im Vergleich. Und das Hauptproblem ist diese halbe Stunde, wo man einfach Pause machen muss. Das lohnt sich finanziell dann nicht mehr für mich in Köln zu spielen. Und wie gesagt, das ist gerade mein Job, ich bin darauf angewiesen. Und andere Städte sind dann einfach lukrativer oder in Köln macht es dann einfach keinen Sinn mehr so in dem Maße, sage ich mal. Und klar, das verschiebt sich jetzt aber sowieso gerade alles ein bisschen, weil erste eigene Konzerte kommen und erste große eigene Konzerte kommen und ich sowieso mein Leben gerade ziemlich umkrempeln muss. Und von daher ist es vielleicht auch einfach der richtige Schritt jetzt zu sagen, immer weniger Straße, mehr eigene Konzerte oder gezielter schöne Straßenmomente. Also ich arbeite da gerade an einem Format, dass ich Konzerte auf der Straße geben möchte, wie so eine Art Tiny Desk Konzert. Das einmal im Monat oder so findet entweder am Rheinboulevard oder in der Ehrenstraße, wenn man wieder mit der Stadt irgendwie da was hinkriegt oder in anderen Städten. Das kann man auch international denken. Einfach so ein Videoformat von Konzerten, wo man auf der Straße schöne Momente schafft.
Welche Gespräche hast du denn mit der Stadt geführt, um eine Lösung zu finden?
Ich habe, ich will da jetzt nicht zu sehr Namen nennen oder so, aber ich habe mal im Rathaus auch gespielt und habe da, die Frau Reker, die weiß, was ich mache, die hat mir beim Vorbeigehen schon öfter mal was in den Hut geschmissen und die, die haben sich auch bemüht, da irgendwie, was in die Wege zu leiten. Und ich glaube, dass es jetzt eine Art Petition braucht, um da wirklich einfach nochmal zu sagen, ey Freunde, wir sind 5.000 Leute, 10.000 Leute, ich weiß es nicht, wie viel man da zusammenkriegt. Ich glaube, dadurch könnte man wieder viel bewegen, aber das ist jetzt super viel Aufwand, 10.000 Unterschriften zu sammeln oder 15.000. Und wenn ich meinen Fokus jetzt darauf verwende, habe ich den nicht für Songs schreiben, für Konzerte vorbereiten, für andere Geschichten. Und das ist so ein bisschen, dann vielleicht gehe ich einfach erstmal gerade in eine andere Stadt, weil das ist weniger Arbeit. Also,
ja. Daraus höre ich, dass die Gespräche nicht so zielführend waren.
Leider nicht.
Nee. Also im Sinne von, für dich können wir keine Ausnahme machen, oder?
Genau, ich habe irgendwann dann mal rausgefunden, das ist ein Drehorgelspieler, den kennt man in Köln ja auch, der hat eine Sondergenehmigung, der darf spielen, wann und wo er möchte und da war das möglich und die Begründung von der Stadt war dann, nee, ist halt heutzutage nicht mehr möglich, Punkt. Also da wird einfach gefühlt, was ich auch verstehen kann, keiner will sich extra Arbeit machen, so, aber keiner ist wirklich verantwortlich, keiner will das in die Hand nehmen, also wie soll man das auch rechtfertigen oder wie auch immer. Und ich habe jetzt bei Instagram über die Geschichte teilweise von Leuten, die sich jetzt für den OB aufstellen wollen als neue Bürgermeisterkandidaten, von denen schon jetzt Unterstützung angeboten bekommen. Und also jetzt gerade hat sich wirklich nochmal viel getan und das hat mich total überwältigt. Und ich hoffe sehr und bin da optimistisch, dass wir da irgendwie wieder einen Weg finden werden, dass Köln einfach Köln bleibt und ich hierbleiben kann. Köln ist einfach meine Stadt so.
Wie sind denn die Reaktionen eigentlich auf der Straße? Also jetzt werden ja auch Menschen schon die Nachrichten vernommen haben, dass du aus Köln weggehen willst, um zum Beispiel in Bonn zu spielen. Hauptstadt der Herzen natürlich, aber leider nicht Köln. Also gibt es auch Reaktionen sozusagen im echten Leben? Du hast jetzt viel über Instagram und die Community da geschrieben. Wie ist es auf der Straße? Sprechen die Leute dich da auch aktiv drauf an und sagen, Mensch, schade, dass du weggehst, oder vielleicht Händler oder Anwohner?
Total. Also ich merke das sogar auf der Straße. Leute kommen zu mir, drücken mir einen Schein in die Hand und sagen, ey, bleib dran, wir schaffen das. So, steck nicht den Kopf in den Sand. Also ja, das kriege ich tatsächlich sehr viel und dafür bin ich super, super dankbar.
Jetzt gibt es ja diese Regeln wirklich auch in anderen Städten. Was ist denn in Bonn anders als in Köln? Also warum kannst du dann in Bonn auftreten und in Köln nicht?
Genau. In Bonn muss man sogar sich ein Ticket kaufen erstmal. Was ich aber nicht schlimm finde, im Gegenteil, man zahlt dann, glaube ich, 20, 25 Euro für 2 Tage, kann dann aber ohne diese halbe Stunde Pause den ganzen Tag durch die Stadt spielen, kann, glaube ich, sogar nochmal am selben Ort auch wieder auftreten. Also das sind einfach Sachen, die diese halbe Stunde, die es für mich dann halt lukrativ und lohnenswert machen, da zu spielen. So. Und ja, ich finde das immer so schwierig, oder das kennt jeder wahrscheinlich aus seinem Beruf, so das eine ist, es muss einfach finanziell was bei rumkommen, damit das der Beruf sein kann. Und das andere ist, es macht Spaß und es ist schön. Und in Bonn macht es auch Spaß und es ist schön, aber natürlich ist es nicht dasselbe wie in Köln so. Und ja, das ist immer halt so dieser Zwiespalt als Künstler sowieso. Wie weit will man sich verkaufen, sage ich mal, und wie weit folgt man seinen Herzensprojekten? Und also zum Beispiel bei den ganzen FC-Nummern, da springt jetzt für mich finanziell nichts bei rum, aber das ist einfach eine Herzenssache so. Und dafür, dass ich dann jetzt in Bonn...
Ich muss vielleicht nochmal für Leute erklären, was meinst du mit den FC-Nummern? Also deine Auftritte vorm Stadion, bevor es losgeht?
Genau, ja, ich hüpfe gerne mal beim Heimspiel mit dem Klavier in die Bahn und spiele da mit den Fans, singen und wir fahren zum Stadion und singen dann vorm Stadion auch nochmal ein bisschen. Und das ist einfach cool, so, das macht Spaß. Und dafür, dass ich dann in Bonn spiele zum Beispiel, kann ich mir meine Miete zahlen und kann dann so Momente einfach so machen. So. Und das ist so ein bisschen, dass mir Köln das jetzt einfach gerade schwer macht.
Gab es von der KVB denn auch schon mal ein Knöllchen?
Ich wurde schon das eine oder andere Mal aus der Bahn geschmissen, aber es kommen ja zum Glück die Nächsten.
Es gibt ja in München tatsächlich auch nochmal ein anderes Konzept. Da müssen MusikerInnen tatsächlich vorspielen. Und dann wird entschieden, jawohl, der kann wirklich spielen und darf auch auftreten und der andere nicht. Das ist so eine Art Straßenmusiklizenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du wünschst dir sowas auch für Köln?
Es kommt drauf an, wie es umgesetzt wird. Also an sich ist das keine schlechte Idee, weil es gibt wirklich eine Battle-Mafia, sage ich mal, die gezielt, also das klingt jetzt wirklich brutal, aber ich kenne da viele Leute und habe mit vielen Leuten gesprochen und also auf der Straße kriegt man sehr viel mit, so von ganz reichen Leuten bis den Bettlern so. Und da gibt es verschiedene Gruppierungen und Leute und es gibt einfach Leute, die haben ein Instrument in der Hand, um laut zu sein, um gesehen zu werden. Die haben da noch nie was dran geübt, geprobt, so natürlich, das nervt oder stört. So, das muss man einfach klar sagen, dass dass man solche Leute, ich bin studierter Musiker, ich spiele nächstes Jahr in der Philharmonie, das ist, dass man einfach
dass man
irgendwie
die
Spreu dann,
vom Weizen trennt.
Irgendwie ja. Also, und klar, wer macht das und das ist natürlich auch wieder schwierig dann, manche mögen Popmusik, manche, also wer entscheidet das letztendlich so, das ist natürlich eine höchst individuelle Gelegenheit, aber deshalb sage ich, es geht ums Wie, aber an sich ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg, ja.
Ich würde den Podcast natürlich auch gerne nutzen, um ganz grundsätzlich über dich und deine Arbeit und deine Kunst zu sprechen. Weil ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich glaube nicht, dass du jetzt deine letzten Konzerte in Köln auf der Straße zumindest gespielt hast. Woanders wird man dich ja sowieso noch sehen. Sondern dass es in irgendeiner Form vielleicht doch noch zu einer Einigung mit der Stadt kommen wird, die sicherlich dich ja auch nicht verlieren möchte als sozusagen eine kleine Visitenkarte dieser Stadt. Darum würde ich jetzt gerne mal einfach zu dir kommen und vielleicht ganz kurz von vorne anfangen und mit deinem Namen. Dein Name ist ja Thelonious und ich dachte immer, das sei dein Künstlername, den du dir selber gegeben hast. Aber ich habe jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, tatsächlich haben deine Eltern dich nach dem berühmten Jazzpianisten Thelonious Monk benannt. Warum?
Ja, ja, also ist ein krasser Name und mein Vater hat sehr gerne immer Jazz gehört und also meine Eltern fanden den Namen dann super schön und die mussten dann tatsächlich auch erstmal durchsetzen, dass das offiziell als Name anerkannt wird. Die mussten dann mit einer Monk-Platte, ich weiß nicht, wie das heißt, aber so eine Namensgebungs-, keine Ahnung was, Institution, da mussten die wirklich beweisen, dass das ein männlicher Vorname ist und dass man so sein Kind nennen kann.
Hast du damals schon bei der Kölner Stadtverwaltung für Aufregung gesorgt, ja?
Aber sowas Geburt. Von.
Ich meine, das ist ja schon ein Name, den du wahrscheinlich auch viel erklären hast müssen in deinem Leben, mittlerweile vielleicht nicht mehr so oft. Wie war das für dich früher? Fandst du das immer cool oder war das so, oh, könnt ihr mich nicht einfach Franz oder ja. Ludwig nennen?
Nee, das Gute ist, ich kann ja einfach Theo draus machen. Wenn ich es einfach haben will, bin ich Theo. So in Musikerkontexten bin ich meistens Thelonious, dann kennt man den, dann verstehen die Leute, worum es geht. Aber genau, Theo geht sonst auch immer.
Dein Vater hat gerne Jazz gehört. Du hast ja offenkundig irgendwann mit Klavier angefangen. Seid ihr eine Musikerfamilie?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also es wurde immer Musik gemacht im Haus. Meine Mutter hat uns viel gesungen. Mein Vater hat Posaune gespielt, meine Mutter hat Geige gespielt, meine Schwestern, also alles hobbymäßig, aber es war irgendwie immer da. So meine, ich habe drei Schwestern und meine beiden älteren Schwestern haben Querflöte und Geige gespielt, meine jüngste Trompete. Also irgendwie, ich glaube, das ist dann durch meine älteren Schwestern gekommen, die haben irgendwann angefangen, Instrument zu spielen, Unterricht zu nehmen. Und wie das dann so ist als kleines Geschwisterkind, willst du dann das auch irgendwie machen, was die da oben machen, sodass... So bin ich, glaube ich, zum Klavier gekommen, dann. Genau.
Und diese Idee, sich mit dem Klavier auf die Straße zu stellen, auf die Severinstraße in dem Fall, wie kam die?
Ich fand es halt langweilig, immer nur für sich zu spielen. So. Und genau, so ist dann irgendwie die Idee entstanden und am Anfang war es mehr so ein Witz, so, hö, lass mal ein Klavier auf die Straße stellen, so und dann, ja, irgendwie.
Deine Eltern haben dich ja offenbar nicht für verrückt erklärt, sondern dein Vater hat dir ja geholfen, wie, mhm. Wie du am Anfang des Podcasts erzählt hast. Wie war denn, also kannst du dich noch tatsächlich an diese erste Stunde draußen auf der Straße erinnern? Du musst ja, also wie war das?
Ich bin an der Seitenstraße von der Josefstraße aufgewachsen und habe dann wirklich original einfach nur das Klavier die Straße hochgeschoben und es an die Ecke an die Severinstraße gestellt. Ich wusste natürlich noch nicht, welche Plätze sich eignen, wo man, also das war alles komplett neu für mich und ich war super, super nervös. Ich wollte wie eigentlich erstmal meinen Hut gar nicht aufstellen, weil ich wollte das erstmal antesten und also gar kein Geld dafür verlangen oder so. Das hat sich ganz komisch angefühlt, weil, also ja, das, ich bin da einfach reingehüpft. So, ich, wahrscheinlich, wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann fallen einem tausend Gründe ein, warum das nicht klappen kann. So.
Kannst du dich noch an die Stücke erinnern, die du dafür geübt hast? Hast du die vom Blatt abgespielt?
Ja, ich habe früher viel von Jan Thiersen gespielt. Viele kennen den von Die fabelhafte Welt der Amelie, so, das ist so sein Hauptstück. Ich glaube, irgendwann hatte der selber gar keinen Bock mehr, das zu spielen, weil es so überspielt war. Aber das ist, jeder Pianist früher oder später wird diesem Stück begegnen. Und ja, als Kind liebt man das und es, also, das klingt dann wunderschön und die Leute kennen das und was die Leute kennen, das ist dann natürlich auch nochmal viel spannender und also so Stücke irgendwie. Also da gibt's viele andere schöne von ihm und die habe ich viel in der Anfangszeit gespielt.
Wie viel Geld hast du bei deinem ersten öffentlichen Auftritt gesammelt?
Ich glaube, das waren so 70 Euro. Also und das war so ein bisschen, ich habe dann ziemlich schnell rausgefunden, so wow, mit 16 kann ich hier 50, 60 Euro die Stunde machen und das kann ich in meinem Apothekenjob nirgendwo und das kann, da war eigentlich seitdem klar. Geweckt. Ja, voll, also so, ich werde erstmal keinen besseren Job finden. So. Ja, ja, ja.
Und dann hast du dich jede Woche auf die Severinstraße gesetzt oder in welchen Zyklen fing das so an?
Ach, das war erstmal noch gar nicht so wöchentlich oder das... Einfach immer, wenn gutes Wetter war im Sommer, einfach mal, wenn ich Bock hatte, bin ich losgezogen so. Und dann, genau, erstmal ein bisschen mehr die Stadt erkundet, mal ans Rheinufer, eben dann mehr Richtung Innenstadt und Ehrenstraße. Und dann habe ich mit, ich glaube 17 oder 18, also während ich Abi gemacht habe, habe ich mir so ein altes Dachdeckerfahrzeug gekauft und habe das mit meinem Papa auch zusammen zu so einem Campingmobil ausgebaut, aber auch sehr... sporadisch. Und also da gibt es Fotos, dass der TÜV das als Wohnmobil durchgehen lassen hat, war auch mit sehr viel guten Willen so. Und
es zieht sich durch dein Leben. Oder also, Herausforderungen, sagen wir es mal so. Die Gesetze wurden gedehnt bei diesem Wohnmobil, ja?
Genau, es wurden ein, zwei Augen zugedrückt, glaube ich.
Ja, das diente aber natürlich dazu, deinem Klavier ein fahrendes Zuhause zu geben.
Ganz genau. Ich habe dann durch diese positiven Erfahrungen in Köln auf der Straße, habe ich gedacht, wow, nach dem Abi, was will ich machen? Wie jeder gefühlt, erstmal reisen, die Welt so ein bisschen sehen. Und dann habe ich mir so einen Campingbus ausgebaut währenddessen und konnte mein Auto hatte so einen Dachgepäckträger, das war nämlich von so einem Dachdecker. Da konnte ich dann von oben mit so Seilen quasi so eine Rampe abhängen und konnte dann das Klavier zur Seite reinschieben und immer rein und rausfahren, wo ich wollte, und bin dann genau mit meiner damaligen Freundin erstmal durch die Welt gezogen, also das erste Mal ja außerhalb von Köln gespielt.
Auf welcher Schule warst du?
Auf dem Humboldt-Gymnasium.
Ah ja, okay. Genau. Grüße gehen raus und auch an den Papa, der so toll geholfen hat.
Yes, danke meinen Eltern und auf jeden Fall.
Ich würde gerne, bevor wir über deine Weltreise und deine Länderreisen sprechen, nochmal kurz auf das Thema Mut zurückkommen. Also ich meine, du warst 16, du hast schon gesagt, am Anfang hast du dich kaum getraut, einen Hut aufzustellen. Wie hast du diesen Mut dann entwickelt?
Durchs Machen. Also das war wirklich einfach, von Mal zu Mal wurde man routinierter. Dann hatte ich einen Song, mit dem ich immer starte, wo ich gesagt habe, oh Gott, jedes Mal bin ich so nervös. Du fängst jetzt einfach immer mit diesem Song an und dann bist du drin. Und dann ergibt sich alles von, also dann kommt sowieso alles andere. Und ich glaube, das ist es. Es gibt gute und schlechte Tage, es regnet manchmal, du stehst draußen, irgendwer hat einen schlechten Tag und muss an dir auslassen. Irgendwie, und genauso gibt es die schönen Erfahrungen. Ich glaube, einfach nur durchs Machen merkt man, ja, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden und zu merken, wo sind mehr Gute und wo sind mehr Schlechte. Und das, also, ja, einfach machen.
Gab es Situationen, wo du so richtig Angst überwinden musstest? Also ich sag mal, wenn du zum ersten Mal an einen neuen Ort kommst, wie das Rheinufer oder irgendwas, wo du dich dann noch nicht so ausgekannt hast, wo du irgendwie dachtest so, boah, was mache ich hier eigentlich?
Ja, also das frage ich mich sowieso des Öfteren. Aber also ja, tatsächlich, wo ich auf der ersten Reise sind wir unten bis Tarifa und da gab es dann diesen Moment, wo ich rüber nach Marokko wollte. Das sind so 14 Kilometer und du stehst dann da am Meer und denkst so, wow, du hast schon so viel davon gehört, aber irgendwie auch nicht nur Gutes. Und also da waren wir so 17, 18 und hatten da wirklich Respekt, darüber zu fahren. Und da habe ich aber für mich wirklich abgespeichert, so, das muss ich machen, so, und das werde ich auch irgendwann nochmal machen. Man hat so viele böse Vorurteile über Marokko gehört und dann fährst du dahin, schaust dir das an, also weil da weiß ich wirklich noch, wir standen da und waren so, boah, jetzt fahren wir dann darüber und werden ausgeraubt und keine Ahnung, also wirklich böse Sachen, die wir da gedacht haben, und dann fährst du da wirklich mal ein, zwei Jahre später rüber und siehst, die Welt ist eine ganz andere. Und also das war so ein bisschen, wo ich mal Angst oder Sorgen hatte oder wo ich mich zurückhalten lassen habe durch so Geschichten, aber...
Was für eine schöne Erfahrung, dass dann praktisch alle Vorurteile komplett widerlegt worden sind.
Marokko ist ein wunderschönes Land, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr seid da mehrere Monate unterwegs gewesen, mehrere Wochen. Wo wart ihr überall?
Also
vielleicht so das Krasseste neben Marokko?
Also erstmal bin ich nach dem Abi, weiß ich nicht, ich glaube sogar ein, zwei Jahre wirklich vor allen Dingen rumgereist und dachte erst, ich mache Klavierbau, dachte dann, ich werde Tischler, dachte, also keine Ahnung, wie man dann so ist, man probiert sich so ein bisschen aus und ja, lernt so ein paar Welten kennen. Und dann habe ich halt immer, das Coole war, in den Semesterferien als Student hast du dann mal zwei, drei Monate Zeit. Und die habe ich dann auch immer genutzt und war wirklich unterwegs, so lange wie es ging.
Das heißt, du hast wirklich eine Ausbildung auch als Tischler angefangen, um zu gucken, ob dir das Spaß macht?
Ja, also Ausbildung ist übertrieben, aber ich habe ein Praktikum gemacht und dann wirklich mal zwei Monate beim Tischler gearbeitet, weil ich so ein Praktikum auch für die Bewerbung bei Simon & Sons habe ich mich beworben zum Klavierbaumeister und bin dann nach Hamburg gefahren und habe dann, ja, brauchte dafür halt ein Praktikum beim Tischler und habe dann aber jemanden gehabt, der mir gesagt hat, pass auf, du bist ein totaler Paradiesvogel. Wir suchen Steinway-Soldaten, die einfach nicht das Rad neu erfinden, sondern ihre Aufgabe kriegen und die umsetzen. Und damals war ich so, hey, ich werde der beste Klavierbauer, warum nehmen die mich nicht? Und mittlerweile kann ich echt sagen, der Typ sitzt genau am richtigen Platz, weil ja, der hat das ganz schön gut gecheckt schon damals. Also ich glaube, Klavierbau, ich liebe das, in so eine Werkstatt reinzukommen, das ist ein wunderschönes Gefühl und gleichzeitig ist es, um es nett zu formulieren, auch ein sehr meditativer Job, weil du ja jeden Arbeitsschritt 88 Mal machst, so, und ich glaube, dafür bin ich zu innerlich zu aktiv oder aufgeregt, als dass ich, dass das wirklich mein Ding gewesen wäre.
Warum hast du nicht von Anfang an gedacht, ich werde Klavier studieren?
Weil ich den Weg nie für realistisch gehalten habe, um ehrlich zu sein. Also ich habe nie mir da zugetraut, dass ich da jemals einen Beruf oder einen Job draus machen könnte oder dass das, also ja, man hört gerade aus dieser klassischen Welt, aus der ich komme, es ist immer so, dass es gibt die Götter, Brahms, Beethoven, Bach, Mozart, keine Ahnung, wie sie heißen. Und man wird da eh niemals so ein Level erreichen und man muss wirklich 1:1 machen wie die. Und in dieser Welt oder in dieser Art zu denken, das ist eine sehr harte, also diese klassische Welt ist, da gibt's einen riesen Konkurrenzkampf, also weil ich krieg das an der Hochschule mit, das sind die Besten von den Besten da, die wirklich hart kämpfen jeden Tag, 8 Stunden da teilweise in der Übelzelle sitzen. An der Hochschule gibt's wahnsinnig gute Musiker. Das Problem ist so ein bisschen, dass die nur diesen klassischen Karriereweg sehen. Und wenn du da nicht unter den Top 5 landest in Europa oder sonst was, dann schaffst du es niemals, die großen Konzertsäle zu bespielen. Und das ist einfach, also die fahren dann, die geben super viel Geld aus, um zu Competitions zu fahren, um vor dem und dem vorzuspielen und das und das. Die kriegen jedes Mal irgendwie immer wieder einen auf die Mütze und die arbeiten so hart. Also die spielen 10.000 Mal so gut wie ich so. Und die sehen aber nicht, dass das nur dieser eine Weg in dieser klassischen Karriere, also um da die Karriereleiter hochzulaufen, das ist der Weg. Aber es gibt so viel mehr außerhalb davon. Und das habe ich zum Glück dann irgendwann durch das Spielen auf der Straße rausgefunden, dass man eben dann auf Events oder Hochzeiten oder Firmenfeiern oder, also es gibt unzählige Arten in der Musik seinen Weg zu gehen, das als Job auch zu sehen oder als, und da bin ich auch gerade erst noch einmal Kunden. Ich war jetzt vor kurzem das erste Mal im richtigen Studio was aufnehmen und Studiomusiker sein ist wieder was ganz anderes als auf der Bühne zu stehen und wo will man da hin? Und ich glaube, das, was wir eben so ein bisschen meinten, man muss einfach machen, ausprobieren und überall mal reinschauen. Und dadurch lernt man so, okay, der Weg ist es nicht, das hat Spaß gemacht, aber vielleicht ist es mehr hier so.
Das heißt, du hast dich davon abschrecken lassen, weil du dachtest, ich bin nicht gut genug für eine klassische Konzertpianistenkarriere, aber hast jetzt gemerkt, dass man mit diesem Studium auch eben einen völlig anderen Weg gehen kann. Du studierst ja auch kein klassisches Klavier an der Hochschule, oder?
Nee, genau, also doch, ich studiere klassisches Klavier. Ich hatte dann immer 1,5 Stunden die Woche Unterricht bei einer Professorin und also genau das ist was rein klassische Pianisten da auch an Unterricht bekommen. Ich habe allerdings noch einen Pädagogikanteil auch mit dabei, also sprich Klavierlehrer und auch mit Gruppen und so Geschichten. Das studiere ich auch noch mit dran. Also ich mache 2 Studiengänge parallel und habe eventuell auch vor, irgendwann später mal so eine eigene Musikschule aufzubauen oder zu gründen. Einfach um diesen klassischen, strengen Ansatz mit, man hat seine Tonleiter nicht gemacht. Und also da gibt's viel schönere Arten, glaube ich, das heutzutage zu vermitteln. Und auch heutzutage auf YouTube oder sonst wo wird jeden Tag ein neues Video von einem crazy Pianisten weltweit hochgeladen. Und dieses Wissen, das ist heutzutage überall zugänglich mit KI und sonst was. Es geht eigentlich gar nicht mehr darum, sich so Wissen reinzuziehen, sondern ich glaube, es liegt wirklich heutzutage nur noch an einem selber, was man mit diesem Wissen, was da ist, macht. Also man kann sich jeden Tag überall was anschauen und wieder was Neues reinfuchsen. Ja, so kann man eine Musikschule zum Beispiel auch einfach anders aufbauen, dass so die Basics mit Videos vermittelt werden und dann wirklich einfach der Unterrichtsinhalt, ist jetzt zu ein großes Thema, um da ins Detail zu gehen, aber genau, ich kann mir irgendwann vorstellen, auch mal so eine alternativere Musikschule aufzumachen, mit Kids rumzureisen, irgendwo in der Welt zu spielen und irgendwie so Geschichten.
Lass uns mal wieder abbiegen, auch zum Thema Reisen. Wir haben ja jetzt so einen kleinen Exkurs gemacht. Was war sozusagen die ungewöhnlichste Konzerterfahrung in diesen fremden Ländern? Also das Publikum ist ja sicherlich nicht überall gleich, kennt vielleicht auch gar nicht die Art der Musik, die du gespielt hast. Also wo hast du gedacht, so wow, oder wo war es vielleicht auch mal verstörend?
Also ich muss sagen, tatsächlich dieser Schritt, den ich eben angesprochen habe, das erste Mal aus Europa raus mit dem Klavier nach Marokko rüber, da gab es so die krassesten Unterschiede, weil Leute in Marokko, die sind keine Straßenmusiker oder also nicht keine europäischen Straßenmusiker gewohnt mit dem Klavier, das haben die noch nie gesehen, so gefühlt. Und dementsprechend musste ich da gar nicht erstmal um Aufmerksamkeit kämpfen. Ich habe das Klavier dahin gezogen und hatte 200 Leute um mich drum. So, wenn ich mich in Europa irgendwo in eine Innenstadt stelle, muss ich erstmal irgendwie hier schreien oder da muss ich erstmal für Aufmerksamkeit sorgen. Und das ist schon mal ein Riesenunterschied natürlich. Und dann habe ich angefangen zu spielen und irgendwann hat mich eine Frau angefangen zu würgen. Die ist auf mich zu und wurde richtig aggressiv. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt. Und das war mein erster Tag, wo ich so mit der Fähre darüber war und alles neu mal reinhüpfen so. Und dann habe ich von irgendwelchen Leuten später erklärt bekommen, dass ich während dem Gebet gespielt habe. Und was ich natürlich einfach nicht wusste so. Und was mir dann auch total leid tat. Also klar, man muss mich nicht würgen deshalb so. Ne? Man kann mir das auch einfach sagen so. Aber ja, das war das erste Mal, wo ich war so, wow, okay, shit, neues Land. Ich weiß hier nicht, was Phase ist. Ich muss erstmal ein bisschen Abstand halten, das beobachten, mit Respekt dann da gucken, wie ich mich verhalte und bewege so.
Das heißt, ja. Auch in Marokko gibt's Zeiten, wo man dann Pause machen muss als Straßenmusiker.
Auf jeden Fall, ja. Die gibt's überall und überall gibt's eigene Regeln und man darf sich nicht von zu vielen Regeln aufhalten lassen, weil sonst könnte ich das gar nicht machen, was ich machen will. Wenn ich durch die Gegend fahre und bei jeder Stadt vorher versuchen würde, einen offiziellen Schein zu kriegen und mich überall nach den Regeln zu informieren, dann könnte ich gar nicht erst losfahren.
Was ist so ein Moment, wo du sagst, boah, da werde ich wahrscheinlich noch dran denken, irgendwie in den Minuten, bevor ich sterbe oder so, im Ausland. So ein ganz magischer Moment.
Ich glaube, das war, boah, da gibt's viele. Das ist schwierig, weil es gibt natürlich super schöne Orte, wo man gespielt hat, irgendwo am Meer beim Sonnenuntergang oder in der Türkei, in Kappadokien. Da sind so diese Heißluftballons, die steigen dann zum Sonnenaufgang auf so und dann habe ich da auf dem Berg so zum Sonnenaufgang in Konzert gegeben. So, das sind einfach Momente, die werde ich nie vergessen. So. Und gleichzeitig geht's aber auch immer, oder ich sag beim Reisen, es geht gar nicht so sehr darum, wo man ist. Es geht vielmehr darum, was man erlebt und mit welchen Leuten man diese Momente teilt. Und Köln ist jetzt vielleicht nicht der aufregendste Ort, aber hier habe ich mit den Menschen, glaube ich, schon einfach die schönsten Momente so verbracht. So, das kriegst du nirgendwo anders. So.
Vielleicht kannst du das mal näher beschreiben. Also wie unterscheidet sich das Publikum in Köln von einem Publikum in anderen Städten oder in anderen Ländern? Also vielleicht gibt es da auch so ein Extrembeispiel. Wo sind die Leute super zurückhaltend, aber trotzdem total da? Wo feiern die einen richtig ab? Und wie ist es in Köln?
Ja, also Köln ist auf jeden Fall der Ort, wo ordentlich abgefeiert wird. Das Besondere an Köln ist, glaube ich, dass es diese Riesenkultur gibt mit kölschen Bands, die einfach, welche Stadt hat den Beruf, dass man Songs für die Stadt schreibt, so, und zwar viele Bands, und die leben davon, den ganzen Karneval, das ist einfach verrückt, dass welche Stadt hat so viele Lieder wie Köln? Also weltweit, so, da gibt's, weiß ich nicht, New York, wie viele Lieder hat New York, keine Ahnung. Also so, Köln ist da wirklich sehr besonders. Und da muss man eben sagen, diese Nummer mit Klavier, da setze ich mich an gedeckten Tisch in Köln, weil diese ganzen Bands, diese Kultur, die haben mir diese Lieder geschaffen. Jeder kennt die, jeder kann die mitsingen. Die gleiche Nummer, die ich hier mache, die könnte ich niemals in München machen, die könnte ich niemals in Berlin machen. Das funktioniert irgendwie so nur in Köln. Und dementsprechend, ja, wenn ich die Lieder anstimme, jeder kennt sie und jeder kann mitsingen. Und das ist in anderen Ländern, kann ich teilweise nicht mal mit den Leuten dann sprechen, weil ich spreche überhaupt nicht die Sprache. Früher war ich super unsicher noch mit meinem Englisch und also das sind dann erstmal immer Barrieren oder Hürden, die natürlich dazwischen sich bauen. Und gleichzeitig geht's immer um den Kontext, glaube ich, wo du die Musik machst. Weil wenn du am Strand beim Sonnenuntergang spielst, da brauchst du nicht viele Worte. Da geht's einfach, jeder ist im Moment und jeder fühlt so. Und wenn du in einer hektischen Innenstadt spielst, ist das eigentlich der ungeeignete Ort, wenn man mal ehrlich ist, um Musik zu machen so. Und da muss man dann vielleicht erstmal vorher eine Art Bühnensituation aufbauen oder sagen so, ey, jetzt findet hier mal was anderes statt als einfach nur Einkaufen und Hektik.
Mit welchem Lied bekommst du die Menschen in Köln immer?
Idiot kein Wort und Tommy.
Okay. Wie ist das in anderen Städten? Also es gibt ja auch internationale Gassenhauer, wo du dann sagen könntest, naja, in Frankreich, England und Co. spiele ich halt, ich weiß nicht, das Stück von Oasis, das alle kennen, oder also wie suchst du deine Stücke aus? Auch so zwischen vielleicht den bekannten Sachen, aber auch Stücken, die du einfach total schön findest?
Ja, das ist eben so eine Sache, weil ich glaube, wenn man wirklich Leute um sich rum sammeln möchte oder straßenmusikmäßig Erfolg haben möchte, muss man Songs spielen, die Leute kennen oder die zumindest damit ködern. Wenn du da eine bekannte Melodie hörst, bist du einfach direkt im Moment drin. So, dann singst du mit oder guck. Es geht darum, glaube ich, Erwartungen aufzubauen. Und wenn du was hörst, dann weißt du schon irgendwie, wie es kommen wird, aber willst das dann auch hören, so. Und deshalb, ja, bekannte Songs ziehen immer besser. Und gleichzeitig bin ich auch kein Freund davon, jetzt die ganze Zeit River Flows in You, fabelhafte Welt der Amelie und für Elise im Loop zu spielen, weil ja, es gibt einfach diesen Punkt auch, wo man als Künstler weiterkommen will oder seine eigenen Stücke dann üben will oder seine eigenen Stücke zeigen will oder wo man sich halt auch weiterentwickeln will und nicht einfach nur der Dienstleister bleiben möchte, so der halt die Stücke liefert. Also das ist dann eine Art DJ-Funktion, sag ich mal, wenn man nur die Stücke spielt, die die Leute hören wollen. Und gleichzeitig geht's auch nicht nur um mich, sondern es geht um den Moment, es geht um die Leute, um gemeinsamen Moment zu genießen. Und dafür braucht man einfach auch Songs, die alle kennen. Also da muss man irgendwie so eine gute Balance zwischenfinden.
Gab's so eine Zeit, wo du darüber enttäuscht warst? Also weil du so gehofft hattest, dass man auch einfach so ein bisschen freier spielen kann und es am Ende dann doch so ist, dass die Leute halt die Sachen hören wollen, die sie kennen?
Nö, das ist das Schöne auf der Straße. Man ist halt wirklich sein eigener Chef und du kannst immer sagen, shit, jetzt brauche ich Kohle, jetzt hau ich ein paar Gassenhauer, oder du sagst einfach, nö, jetzt heute, ich genieße die Sonne, ich beobachte ein paar Leute, ich mache es ganz entspannt. Das kann man halt einfach immer schauen, wie es passt so.
Also die Formel kann man wirklich machen sozusagen. Man weiß bei bestimmten Stücken, da gibt's auch mehr Geld für.
Ja, auf jeden Fall.
Und sind das dann die Party-Songs oder auch die ruhigen, emotionalen?
Es geht um das Gesamtkonzept, glaube ich, wie man die puzzelt, in welcher Reihenfolge oder wie. Also ruhige Momente können tiefer berühren, glaube ich, als nur Party. Aber die in der Innenstadt erstmal aufzubauen, ist natürlich deutlich schwerer als einfach Party. So, das, also kann man so pauschal nicht sagen, glaube ich.
Gibt es Songs, die du nicht mehr spielst, weil du einfach sagst, oh, ich kann sie selber nicht mehr hören?
Ja, Riverflow. Wenn sich Leute die wirklich, wirklich wünschen, so dann bin ich auch nicht der sagt, nö, aber ja, eigentlich laufe ich eher im Bogen um die Stücke.
Jetzt wünschen sich ja die Leute wahrscheinlich ganz, ganz viel von dir. Kannst du bei allen Stücken, die du einigermaßen kennst, sagen, so, ich probiere das, oder bist du da schon auf dein von dir eingeübtes Repertoire auch beschränkt?
Ja, also ich komme aus der klassischen Musikwelt und habe Musik immer nach Noten gelernt. Sprich, ich habe Noten gelesen und die dann auf meine Finger übersetzt. Und das ist ein Weg, der sehr, da ist man sehr in seiner Box, sage ich mal. Also du kannst einen mega krassen klassischen Musiker fragen, der jeden Tag 10 Stunden übt, so, improvisier jetzt mal was, und da kommt er plötzlich ins Schwitzen so. Und deshalb, ich arbeite da gerade sehr dran, dass ich versuche, mein Gehör auch mit dem Wissen, was ich habe durch Noten, durch klassische Musik, dass ich das wirklich connecte, und der Punkt kommt immer mehr. Und klar kann ich keine Beethoven-Symphonie jetzt nach Gehör spielen, so, das funktioniert einfach nicht so, aber ja, einfache Songs mit ein paar Akkorden, das kriege ich schon hin. So.
Was ist der ungewöhnlichste Songwunsch, den du jemals bekommen hast?
Boah, das weiß ich nicht.
Oder sonst wie kurios oder schön?
Ja, tatsächlich, es beläuft sich immer so auf eine Handvoll 10, 15 Songs, die die Leute hören.
Ehrlich?
Wollen, so gefühlt. Ja. Ja, oder die dann super speziell sind, die kenne ich nicht, die merke ich mir dann auch nicht. Oder wenn ich das Gefühl habe, die muss ich mir merken, dann schreibe ich sie mir auf. Aber boah, weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen überfragt.
Du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass es viel um Dramaturgie und Timing geht auf der Straße. Aber vielleicht kannst du nochmal auf den Punkt bringen, was macht für dich einen guten Straßenmusiker aus?
Dass man nicht nur in seiner Welt ist, sondern dass man auch versucht, die Leute in seinen Moment mit einzubeziehen. Weil auf der Straße, wenn die Leute zum Konzert gehen, die haben sich ein Ticket gekauft, die kommen dahin, um dich zu sehen, und du sagst denen, macht mal, klatsch mal, und die klatschen, das ist super simpel. Also es ist echt, die kommen wegen dir und um das zu sehen, was du da machst. Und auf der Straße hat niemand Bock, oder keiner kommt da wegen dir hin, sondern jeder ist in seinem Film, muss noch schnell hier was einkaufen, noch keine Ahnung. Und wenn man es schafft, und das ist das Besondere an der Straße, wenn man es schafft, diese wildfremden Menschen zusammen in einen Moment zu bringen, das ist so das Coolste, was passieren kann. Und das funktioniert aber nur, wenn man sich nicht irgendwie versteckt mit seiner Gitarre in die Ecke setzt. Und ich glaube, man muss nicht die Beste sein, aber man muss anders sein und man muss halt irgendwie auffallen. So. Und ja, keine Ahnung, es ist eine eigene Wissenschaft für sich, so die Straße, oder wie man da sein Konzept so aufbaut. So, ich habe super viele Leute kennengelernt auf den Reisen, die dann, Zauberer, Jongleure, keine Ahnung, es gibt so viele Leute, die auf der Straße irgendwie Shows machen, und wenn man mit denen halt viel quatscht, so, dann sieht man auch, wie viele Arten und Weisen das möglich ist. Und ja, man muss halt seine finden irgendwie.
Wann war es für dich ein guter Auftritt auf der Straße?
Ja, wenn ich mit vielen Leuten einen schönen Moment gehabt habe. Also, oder wenn das merke ich, das gibt mir am meisten einfach, wenn Leute lächeln, sich bedanken, so, das gibt mir immer wieder was. Und ich glaube, das das schaukelt sich so hoch, wenn du ein gutes Publikum hast, dann gibst du auch viel mehr, dann willst du auch mehr geben. Und es gibt einfach Tage, da regnet's, da sind die Leute echt wirklich dann deutlich schlechter drauf. Und also ja, irgendwie, es gibt natürlich auch so gute Tage wie zum Beispiel in der Schweiz. Das ist nochmal eine ganz eigene Welt. Das war auch ein krasser Tag. Da habe ich von einer Frau, ich wusste gar nicht, dass das gibt, einen 1000-Franken-Schein bekommen. Danach saß ich dann da auch am See und war ja ziemlich gut drauf.
Ich glaube, das sind ungefähr 1000 Euro auch jetzt, oder? Wenn man das übersetzen würde.
Ja.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das ist schon krass.
Ja, hat mir eine Frau in die Hand gedrückt.
Hast du drüber gerätselt, ob das ein Versehen war?
Nee, ich hab mit ihr ein bisschen gequatscht gehabt und sie hat mir, das war wirklich so eine, ich glaube, die war über 90 und die war sehr schick gekleidet. Die hatte da, glaube ich, so ein Riesenhaus irgendwo direkt am See. Das, also einfach Schweizer Welt so. Und die meinte zu mir irgendwie, die ist stehen geblieben und war so, wow, ich hätte mir so gewünscht, Klavier zu lernen. Ich bin irgendwie dann, nach dem Krieg hatten wir keine Kohle für Unterricht, für ein Klavier, wie auch immer. Das war immer ihr Riesentraum. Und das war für sie so ein schöner Moment irgendwie. Und wir haben halt gequatscht und ja, also ich, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Also ja.
Aber das ist ja schön, dass es nicht nur eine Situation war, wo es irgendwie dann um viel Geld ging, sondern sie auch noch persönlich erzählt hat, warum du sie gerade berührst.
Voll. Und das ist das Schöne, diese Momente hat man halt immer auf der Straße. Man lernt so viele Leute kennen und das, also durch das Klavier bin ich in so viele Bubbles schon reingekommen. Also das ist einfach nur der Hammer, weil, also ja, so wie schafft man das sonst?
Damit wäre, glaube ich, meine Frage nach deiner höchsten Geldsammelaktion auf der Straße auch schon beantwortet. Aber du hast ja auch andere Gönner gehabt. Du hast mir jetzt vorhin vom Verlagshaus erzählt, dass Ford dir den Bus gesponsert hat. Wie kam das denn? Haben die auch einfach gesagt, wir finden dich toll, brauchst du vielleicht einen Bus von uns?
Das war tatsächlich so und dafür bin ich Ford extrem dankbar, weil vielleicht gäbe es dieses ganze Projekt nicht. Denn ich habe mir ja diesen alten Dachdecker-Ding, das Auto ausgebaut und bin damit so 2-3 Jahre rumgefahren. Dann irgendwann hieß es, bis der TÜV uns scheidet, das Ding war so kaputt, dass, also ich habe mir das für 1200 Euro gekauft damals und habe dann einfach keine Kohle mehr gehabt. Ich habe halt alles auf der Straße irgendwie gespart, um mir dieses Auto kaufen zu können. Und hatte dann aber nicht mehr, um das für 5000 Euro über den TÜV zu bringen oder wie auch. Also es war einfach kaputt, das Ding. Und die Idee hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, shit, das will ich weitermachen. Wie komme ich an Auto? Und dann habe ich...
Also ich will auch weiter in andere Länder fahren mit dem Klavier.
Mhm. Genau das. Also ich habe da gerade so ein bisschen Blut geleckt gehabt und dann hat mein Auto nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe eine Mail und schicke die an alle Autobauer raus, ob nicht immer mein Projekt unterstützen möchte, so mit 17, 18 Jahren so. Und dann kriege ich von niemandem eigentlich eine Antwort und Ford meinte so, yo, lass uns doch mal treffen, wir quatschen mal, so kommen wir vorbei. So. Und ja, so hat sich das ergeben. Also.
Und hast du dann vorgespielt für Ford?
Ich habe vorgespielt und ich glaube, der Typ kannte mich tatsächlich mal von einem Auftritt aus der Südstadt, beziehungsweise hat er auch mal ein Video gesehen aus der Lokalzeit oder so. Ich hatte da 3.000, 4.000, 5.000 Leute bei Instagram oder so. Also, Ford hat da einfach irgendwie einen Ehrenmove rausgehauen. Ich weiß, also, so viel kann denen das damals nicht gebracht haben. Ja.
Einfach mal eine Mail an Leute schreiben, ist doch wirksam.
Was hat man zu verlieren? Also im schlimmsten Fall hat man eine Mail geschrieben.
Ja. Ja. Die Frau, die dich gewirkt hat oft in Marokko, das war natürlich sicherlich wahrscheinlich auch sozusagen dein Negativ-Highlight an Begegnungen mit Menschen auf der Straße. Aber wenn man auf der Straße spielt, du hast es eben gesagt, man trifft sehr, sehr viele unterschiedliche Leute und nicht immer nur angenehme. Was kann an unvorhergesehenen Dingen irgendwie passieren, auf die man sich einfach vorbereiten muss?
In den letzten 3 Monaten wurde mir zweimal mein Handy geklaut. Und zwar einmal in der Nähe vom Neumarkt. Das war, ich habe die Person gesehen, das sind ja Junkies, die da einfach wirklich ganz andere Probleme haben und die da irgendwie an Kohle kommen müssen so. Und ich habe nicht im Moment gesehen, wie er mein Handy genommen hat, aber ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet, habe es dann orten können von zu Hause. Bin dann irgendwie am nächsten Tag ich habe versucht, die Polizei zu kontaktieren, weil ich konnte genau sagen, das ist in einem Wohnungslosenheim und konnte denen quasi auch das Zimmer nennen, aber die meinten, nö, wir können nichts machen drin, so die Polizei hat mir da nicht geholfen und dann bin ich losgezogen und habe das Ding geortet irgendwie und dann irgendwann auch gefunden wieder so und dann passiert mir genau das Gleiche wirklich nochmal ein paar Wochen später, in Brühl war ich da mal und ja, also das ist, ich habe immer mit der Einstellung bin ich auf die Straße gegangen, wenn Leute, also auch mit meinem Hut, so ganz viele Omis sagen immer, ja, nee, du kannst doch das Geld da nicht so stehen lassen, tu das weg, das klaut jemand. So, und ich bin immer mit der Einstellung reingegangen, wenn es jemand nimmt, dann hat er es auch wirklich nötiger und das wird nicht passieren. Und das ist auch nie passiert, so irgendwie. Einmal ist mir das auch in der Schweiz passiert und mit den Handys jetzt und ja, man muss vielleicht nicht ganz so blauäugig durchs Leben laufen, aber eigentlich ist man, passiert da nicht viel Böses.
Was ist die Reaktion, die dich am meisten freut? Also fangen Leute spontan an zu tanzen? Was ist mit kleinen Kindern? Also wo sind so Momente, wo du einfach nur denkst, so boah, ich habe einfach den schönsten Job überhaupt?
Oh, die gibt's ganz viel. Also ja, tanzen, singen, einfach wenn wir gemeinsam, das merke ich richtig, die ersten Sonnentage so, wenn die Sonne das erste Mal rauskommt, die Leute hier, die brauchen diese Sonne. So nach diesem Winter, da muss man sich einfach nur einen Sonnenplatz suchen und jeder steht einfach in der Sonne, macht die Augen zu und genießt diesen Moment so. Nach jedem Tag, wo ich losgezogen bin, bin ich happy wieder nach Hause gekommen. Ja.
Wie ist es mit Leuten, die spontan mitspielen möchten?
Das ist an sich immer super willkommen. Also das habe ich natürlich, gucke ich dann auch, wenn da jetzt jemand zu besoffen ist oder wie auch immer, so die lasse ich dann lieber nicht an mein Klavier so. Und so Momente gibt's auch, ja. Aber also klar, so da ist erstmal jeder willkommen. Und das ist so ein bisschen, um auf den Punkt zurückzukommen, das ist das Problem, wenn ich nur 30 Minuten habe. Dann muss ich in diesen 30 Minuten die möglichst größte Kohle da rausholen. Und dann fällt es mir super schwer, Leute an mein Klavier zu lassen und zu sagen, ey, da ist ein kleines Mädchen, was spielen möchte. Soll ich dem jetzt sagen, tut mir leid, ich kann nicht, weil ich brauche meine Kohle so? Oder lasse ich das möglich? Und das merke ich mit, ja gut, dann spiele ich manchmal einfach länger, aber hab diese Momente dafür drinne und das ist es mir wert so. Und ja.
Gab schon berühmte Leute, die du plötzlich vor dir stehen sehen, wo du dachtest, oh, ich fasse es nicht, der und der oder die hört mir gerade zu?
Das war tatsächlich einer meiner coolsten Momente auf der Straße überhaupt. Ich bin ein riesiger Chili Gonzales-Fan, seitdem ich Kind bin. Also von meinem ersten Taschengeld habe ich mir seine Noten gekauft. Und ja, der Typ ist ein Gott für mich auf dem Klavier. Das ist eigentlich mein größtes Vorbild so. Und
einer von drei in Köln bekannten Pianisten, würde ich sagen, ne? Also Olga Scheps ist natürlich fantastisch, dann Chili Gonzales und dich. Ja. Okay, Chili Gonzales war da. Und was passierte dann?
Genau, ich habe gespielt so und habe ihn so über, also das war zwischen Ehrenstraße und Hohe Straße. Ich habe gespielt, er ist mir entgegengekommen und ich habe ihn erkannt und war so, wow, shit. Hab dann angefangen, einen seiner Songs zu spielen und er musste halt voll lachen und ist dann so mit eingestiegen und wir haben halt so ein bisschen gejammt zusammen und ja, also dann, den Moment werde ich niemals vergessen.
Und hast du ihn danach auch nochmal getroffen?
Ja, mittlerweile ist er so eine Art Mentor tatsächlich für mich. Also der gibt mir hin und wieder Tipps und beobachtet, was ich so treibe, gibt mir manchmal wieder einen Arschtritt, wenn das in falsche Richtung abdriftet oder wie auch immer. Also, yes, yes.
Das ist ja toll, dann freue ich mich schon auf das erste gemeinsame Konzert mit euch vielleicht.
Es wäre ein Traum, aber mal gucken. Also Chili Gonzales ist wirklich ein Gott, das Level habe ich noch lange nicht.
Gibt es noch andere Celebrities, die plötzlich vor dir standen?
Boah, also man trifft sehr viele Leute und irgendwelche Leute, die man auch aus dem Internet irgendwie kennt, aber dann gar nicht so zuordnen kann, irgendwie so Influencer oder so. Also in der Kölner Ehrenstraße, da läuft gefühlt alles rum so. Wen habe ich mal gesehen? Frau Reker, Luke Mockridge, es gibt so einen Autor, den hatte ich mal getroffen. Es gibt YouTuber, den hatte ich mal getroffen. Also, boah, keine Ahnung, gibt viele, viele Leute, die da rumlaufen, aber...
Wie ist es mit den kölschen Bands? Weil du hast ja auch mit Cat Ballou zusammen Musik gemacht. Seid ihr euch auch auf der Straße begegnet oder wie kam eigentlich diese Kooperation zustande?
Also ja, ich habe auch schon viele kölsche Bands irgendwie mal so auf der Straße getroffen oder auch, die Cat Ballou, zu Cat Ballou muss ich sagen, die haben sich bei mir gemeldet für die Weihnachtskonzerte und haben ja das erste Mal mich quasi in so einen Saal geholt und mir da ihre Bühne gegeben. Und das war wirklich für mich so ein erster Startschuss auch, wo ich gemerkt habe, wow, irgendwie mal was anderes als die Straße und da kann es hingehen. Und also dafür bin ich den Jungs einfach nur mega dankbar, dass sie ja mir da diese Riesenchance gegeben haben.
Wie oft hast du seitdem auf Bühnen tatsächlich mit deinem Klavier gesessen? Kann man das noch an zwei Händen abzählen oder bist du mittlerweile schon deutlich erfahrener?
An zwei Händen nicht mehr. Und also genau, das kommt jetzt einfach jedes Mal. Und ja, und es ist schon ein Riesenunterschied, auf einer Bühne zu spielen oder auf der Straße zu spielen, weil den Leuten auf der Straße bist du direkt so auf Augenhöhe und auf der Bühne gibt es so diese Brücke irgendwie oder so ein bisschen, da ist mehr Distanz dazwischen. Aber die Leute sind hier theoretisch wohlgesonnen. Oder da auch Musik, es geht immer um den Kontext, weil du kannst auf dem Festival spielen, niemand kennt dich und du bist, dann sollst du irgendwie versuchen, die Leute von dir zu überzeugen da oder... Jetzt vorgestern oder wann war das? Vor ein paar Tagen habe ich in Berlin zum Beispiel gespielt. Da gab es eine Demo für 420, so pro Kiffen war da irgendeine Demo so und dann habe ich vor denen gespielt. Und das war was ganz anderes natürlich. So mein Freund Chefkat, der meinte, so, die haben gefühlt erstmal eine Latenz von 20 Sekunden, bis da irgendein Feedback kommt. So, dass, also es gibt je nach Kontext einfach immer ganz unterschiedliche Gegebenheiten und ja, ich hüpfe da gerade überall mal rein und guck, wo so meine Welt irgendwie ist, glaube ich so.
Ich würde gerne noch mit zwei Fragen auf der Straße bleiben. Geben die Leute eigentlich immer nur Geld oder bekommst du auch andere Geschenke?
Ich bekomme manchmal auch super süße Briefe oder also so eine kleine Notiz oder so. Blumen, die Läden bringen mir manchmal, also im Winter, heiße Getränke raus, einen Kaffee oder so ein bisschen Gebäck oder also... Ja, irgendwie da gibt's schon ab und an mal kleine Geschenke. Ich habe mal von einer Frau einen Klavierstuhl geschenkt bekommen. Das war total witzig.
Hat die gesagt, deiner taugt nichts?
Ja, ich habe halt so einen Klavierstuhl, den ich seit immer schon mit dabei habe und der hat mittlerweile nur noch drei Beine und also da könnte man sich für 15 Euro bei eBay einen neuen holen, aber irgendwie ist mir das ans Herzen gewachsen so und den hatte ich dann halt immer mit und sie meint so, boah, du, ich habe hier einen Klavierstuhl, den ich abgeben möchte, nimm ihn doch so, ne? Aber ja, also, der steht bei mir jetzt zu Hause.
Ja. Also und Notizen und Briefe, also kann man offiziell sagen, du hast schon Liebesbriefe bekommen bei Konzerten?
Ja, oder mal die eine oder andere Nummer oder so.
Und hast du die auch mal angerufen?
Ich muss sagen, ich hatte, ich war jetzt 8, 9 Jahre ungefähr in Beziehung drin. Also ich bin... dann da manchmal in Versuchung gekommen, so, aber nee, das hat in dem Moment dann nicht gepasst.
Ich würde gerne noch eine ganz winzige Schleife drehen zum Thema auch Händler und Anwohner auf der Ehrenstraße, weil ich meine, einer dieser Gründe, warum die Stadt Köln diese sicherlich auch nicht nur unsinnvolle Regelung erlassen hat, dass man eben nur 30 Minuten spielen darf und so weiter, dient ja tatsächlich auch die Anwohner davor zu schützen, dass da jemand... permanent. Ich überlege gerade so ein Musikinstrument, was richtig nervig ist. Sorry für die Panflöte, aber so eine Panflöte finde ich persönlich, mag jeder anders sehen. Egal, du weißt, was ich meine. Mhm. Wie ist denn eigentlich deine Erfahrung mit Anwohnern und Händlern? Also gab es tatsächlich auch schon mal welche, die gesagt haben, ja, ist leider auch genauso und du spielst zwar schön, aber ist jetzt dann auch schön, dass du weg bist. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich kenne über die Jahre sehr, sehr, sehr viele Leute da. Und also ich habe Geschäfte, die bringen mir jedes Mal was raus. Die freuen sich immer, die bedanken sich immer. Und ich habe einmal auch eine Anwohnerin gehabt, eben, die meinte, Nachtschicht, das passt nicht, das ist blöd. So,
also ich will jetzt schlafen, bitte.
Und das verstehe ich. Und es hat auch mal jemand das Ordnungsamt angerufen. Und da denke ich mir halt, komm doch einfach runter, sprich mit mir, was ist dein Problem? So, ich bin total, also ich verstehe deine Situation, ich verstehe meine so und mir geht's darum, einfach für alle da einen guten Moment zu schaffen. Und ich kann mich dann auch 100 Meter weiterstellen, so, sprich halt mit mir und sei nicht so feige und ruf einfach das Ordnungsamt an, so. Und also so einen Moment gab's auch mal und ja, ansonsten aber wie gesagt, ich kenne viele Anwohner da, und bin super, super cool mit denen. Also ich habe Briefe, eine Frau hat mir mal ein Poster gebastelt, wo ich lange auf Reise war, wo sie dann meinte, endlich wieder hier. Und also, keine Ahnung, das ist, 99% feiern das. Und es gibt auch irgendwo immer Leute, die sich beschweren, so gut. Aber Also
deutlich in der Minderheit, höre ich daraus.
Ja.
Ganz deutlich. Mhm. Ja, jetzt werden wir dich ja erstmal in Köln nicht mehr hören, weil du tatsächlich jetzt nach Bonn ausweichst. Sind auch andere Städte rundherum geplant? Probierst du dich da jetzt ein bisschen aus?
Düsseldorf steht nicht auf dem Programm. Nee, ich bin, ich erkunde gerade mal so ein bisschen die Städte außerhalb von Köln. Aber dass Bonn, glaube ich, so die coolste Stadt ist erstmal und die Leute da und ja, auch von der Stadt also bisher super coole Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig versuche ich jetzt aber, wie gesagt, mehr Formate zu entwickeln und eigene Konzerte und so Geschichten und weniger einfach reine Straßenmusik, sage ich mal, zu machen, sondern dann wirklich mehr gezielte so Flashmob-Momente, größere Geschichten auf der Straße aufzubauen. Und genau.
Also dann hast du ja auch noch ein Studium zu absolvieren.
Das ist tatsächlich gerade noch eine Riesenbaustelle. Ich bin jetzt, glaube ich, 10. oder 11. Semester und langsam ist wirklich Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr.
Langsam den Status Bummelstudent.
Ja, also genau. Ich hab halt am Anfang wirklich viel mehr studiert, als ich musste, weil ich bin an diese Hochschule gekommen und du kriegst für alles Kurse, Bühnenperformance, keine Ahnung, also you name it und du kannst es belegen so. Und da habe ich mich erstmal total ausgetobt. Und jetzt merke ich einfach gerade, meine Zeit ist das Hauptproblem und ich muss es jetzt noch fertig machen und die ganzen Kurse, um die ich mich gedrückt habe am Anfang, die stehen halt jetzt an und jetzt muss ich irgendwelche Hausarbeiten schreiben noch oder irgendwelche Theoriegeschichten zu Ende bringen und da merke ich gerade einfach, boah, die Zeit oder die Power fehlt, um da jetzt, aber das muss einfach jetzt fertig gemacht werden, diesen Sommer, weil ich merke, es wird nicht weniger, sondern eher mehr und das steht jetzt an, diesen Sommer, also genau, da bin ich gerade voll dabei, das fertig zu machen.
Was diesen Sommer ja auch noch ansteht, ist ein Konzert im Gloria, das mittlerweile auch ausverkauft ist im August. Und du hast neulich deine mittlerweile schon recht betagte, glaube ich, Klavierlehrerin Witti besucht und ihr von einem besonderen Ereignis erzählt, das auch bald ansteht, nämlich die Zusage für die Kölner Philharmonie. Du wirst auftreten im Juni, am 20. Juni 2026, also im kommenden Jahr in der Philharmonie, unter dem Titel Stadtgeklimper und Friends. Wie hat die so reagiert?
Die Witti, die kennt mich, seitdem ich 5 bin und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich bin ihr super dankbar, dass sie mich da so begleitet hat mein Leben lang. Sie war wirklich wie so eine Art Oma auch und also ja, hat mich nicht nur auf dem Klavier irgendwie manchmal in die Schranken gewiesen und so. Das war super cool, die so als Begleitung immer dabei zu haben und das war schon ein spannender Moment für mich, ihr dann davon zu erzählen, weil das sind Sachen, da habe ich selbst nie von geträumt, das hätte sie niemals so erwartet irgendwie auch und wir haben dann jetzt länger keinen Kontakt gehabt, weil ich dann an die Musikhochschule gekommen bin und meine Professorin dann hatte und mit ihr viel gearbeitet habe und dann bin ich eben nochmal nach Bonn gefahren, um sie zu besuchen und habe ihr das erzählt und also ja, sie ist eine Person, die nicht viele Emotionen zeigt, aber sie war wirklich sehr, sehr, sehr gerührt und das, man hat echt gemerkt, dass ihr das sehr viel bedeutet, so ja, also so wie mir auch, also.
Erzähl doch mal, was passiert so am 20. Juni 2026 in der Philharmonie?
Ja, ich glaube, also ich habe tatsächlich seit dieser Nachricht, die hat mein Leben komplett umgekrempelt, weil ich seitdem an den Weg in der Musik glaube. Also dass die Türen gehen gerade auf und jetzt geht es einfach nur darum, da den schönstmöglichen Moment für die Leute zu kreieren und das ab jetzt bin ich dabei. Das ist meine Aufgabe. Das meine ich mit, vielleicht geht's jetzt auch weniger darum, viel Straßenmusik zu machen. So, ich will immer auf der Straße spielen und weiterspielen, weil ich liebe das. Und gleichzeitig, ja, stehen plötzlich so Geschichten an. Und da geht's dann darum, was für Licht macht man? Wie funktioniert Sound? Mit welchen Leuten möchte man da was machen? Und ja, also so diese Setlist, da kommen plötzlich 20.000 Themen auf mich zu und deshalb meine ich, es wird so ein bisschen, dieses Studio muss jetzt fertig und dann, ab dann, ich habe meinen Handybildschirm auf als Philharmonie, ich sehe das jeden Tag, ich gucke einfach, dass ich wirklich den schönstmöglichen Abend da raushaue und ich habe auch super, ich darf gar nicht zu viel erzählen, das ist... Ist, ja, also mein Traum ist wirklich, da passen ja 20.000 Leute, 2.000 Leute rein und mit 2.000 Leuten wirklich auch mal diese kölschen Lieder zu singen und so Geschichten, da wird es auf jeden Fall auch einen kleinen Block geben in diesem Konzert, wo wir einfach gemeinsam mit 2.000 Leuten singen werden. So.
Weißt du, wo ich gerade dran denken muss? Du hast ja eigentlich, als du vor 10 Jahren angefangen hast, so ein bisschen... bist in die Lücke gegangen, die Anne-Mai Kantereit hinterlassen haben, weil die haben ja vorher die Straßenmusik in Köln gemacht und die haben ja jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, das Stadion ausverkauft. Und du
ja, ich
hast
war da bei dem Konzert.
Ja, ich war auch da. Es war ein ganz, ganz großer Abend, oder?
Voll, ja.
Ja, und du hast jetzt dein Ziel, die Kölner Philharmonie voll zu machen. Das passt ja natürlich für dein Instrument auch vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das Stadion.
Yes, also gegen Stadion hätte ich natürlich auch nichts. Nein, wow, das ist crazy. Also das für mich ist das unfassbar, weil also gerade in dieser klassischen Musikwelt, was gibt's denn Besseres als die Philharmonie? So gibt es einfach nicht. Das ist der Saal und wie gesagt, ich hätte davon nie, ich habe mich nicht getraut, davon zu träumen und ich saß dann wirklich. Das war vor einem Dreivierteljahr oder was. Ich saß am Rheinboulevard, hab so auf den Dom geschaut, Sonnenuntergang geguckt und war so, wow, Lebensziel muss es sein, irgendwann mal in dieser Philharmonie zu spielen. Das wäre wirklich so, komm, das kannst du dir als Ziel setzen. Und wirklich ein paar Wochen später, und ich glaube, manchmal muss man einfach die Ideen so sehr in seinem Kopf konkretisieren, dass sie dann in Materie umgewandelt werden, warum auch immer so, kam dann ein Typ eben und meinte so, ey, willst du mal einen Kaffee trinken, erst ein Booker von der Philharmonie und also.
Ich wollte gerade fragen, wie hast du das eigentlich angestellt? Hast du wieder mal eine Mail irgendwie oder an einen großen Verteiler geschickt?
Nee, ich habe auf der Ehrenstraße gespielt und wurde angequatscht.
Sehr cool. Also ich werde natürlich den Link zum Ticketverkauf ganz gnadenlos in den Shownotes verlinken. Ja, Gloria kann man nicht mehr ankündigen, weil es ausverkauft. Und wenn man dich jetzt sonst auf der Straße sehen will, muss man nach Bonn fahren. Wo könnte man dich noch erleben?
Wie gesagt, ich versuche jetzt mit der Stadt vielleicht so ein paar Orte auch auszuhandeln, wo man sagt, vorm Stadion oder am Rheinboulevard, wo man wirklich einfach niemanden nerven kann. So, da gibt's keinen Grund, warum man da nicht Konzerte geben könnte. So. Und vielleicht finden wir da irgendwo eine Lösung, dass ich einfach anfangen kann und sage, einmal im Monat sind wir am Rheinboulevard zum Sonnenuntergang. Oder also so Momente, so das, da versuche ich mich jetzt drum zu kümmern. Ja, das, also ich merke auch mit Gloria, dass das ist jetzt erstmal Hauptprio und danach muss ich andere Geschichten mir noch überlegen, so, aber ja, das ist mein erstes offizielles eigenes Konzert, so, und da will ich erstmal gerade den Hauptfokus drauf halten, solange halt ein bisschen in Bonn spielen oder in anderen Städten so.
Ja, ich glaube, alle weiteren Infos wird man auch auf deiner Instagram-Seite immer bekommen. Also wenn das klappt mit dem Rheinboulevard zum Beispiel, ich drücke die Daumen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Klavier mitgebracht hast. Und alles Gute.
Du, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.